weil man ein Spiegelei macht. Ne? Also man gibt das Ei in die Pfanne und dann denaturieren die Proteine oder Eiweiße und bilden Ablagerungen. Und das passiert, wenn man altert, im Gehirn. Ja, und diese Proteine sind spezifisch für einzelne Erkrankungen, also für Alzheimer, Parkinson. Und das kann natürlich nicht gut sein. Ne? Man kann es ja am Spiegelei sich vorstellen. Ja, die zerstören sozusagen die Zellfunktion und führen dann zu den ganzen schlimmen Dingen, die man eben kennt, eben, dass man Dinge vergisst, dass man seine eigenen Kinder nicht mehr erkennt, dass man eigentlich alles verliert, was einem wichtig war. Ne? Seine Identität, seine Freunde, seine Familie.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Heute mit einer Live-Aufnahme vom Machen-Festival in Leipzig. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Professor Dr. Markus Zweckstetter. Markus forscht nicht nur zu neurodegenerativen Krankheiten, sowas wie Alzheimer, Parkinson oder ALS, unter anderem am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Krankheiten, dem Max-Planck-Institut für multidisziplinäre Naturwissenschaften und an der Universitätsmedizin Göttingen. Nein, das hört sich jetzt auch schon nach viel Arbeit an, aber das reicht nicht. Markus entwickelt mit seinem Startup Brain Cure neue Wirkstoffe, in der begründeten Hoffnung, hier zu medizinischen Durchbrüchen beizutragen. Wann kommen denn endlich jetzt mal wirksame Medikamente gegen diese furchtbaren Krankheiten? Und was sind die erfolgversprechendsten Pfade dorthin? Darüber spreche ich heute mit Markus. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Vielen Dank.
Fangen wir vielleicht mal mit einem Überblick zum medizinischen Status quo an. Also zumindest bei der Demenz gab es ja in jüngster Zeit so ein paar im Journalismus vielleicht auch wieder übertriebene Darstellungen, dass so wir doch jetzt langsam dahin kommen, endlich mal ein paar Therapien gegen Demenz zu finden. Was ist da dran? Inwieweit stimmt das? Wo müssen wir weiter ein bisschen skeptisch sein?
Ja, es ist aktuell wirklich eine super spannende Zeit in der Demenzforschung oder Therapieentwicklung, also im speziellen Fall Alzheimer-Erkrankung. Vielleicht haben einige von Ihnen mitbekommen, dass jetzt das erste Medikament gegen Alzheimer in den letzten, ich glaube, 25, 30 Jahren in Europa zugelassen wurde. Und das Medikament heißt Leqembi und basiert auf dem Antikörper Lecanemab, den Krankheitsverlauf oder das Fortschreiten der Erkrankung leicht verlangsamen kann. Und das ist natürlich das erste Mal, dass wir sozusagen einen positiven Readout haben für ein neues Medikament, das sozusagen an den Grundursachen der Alzheimer-Erkrankung angreift und wo man also in einem klinischen Versuch sieht, also da ist ein positiver Response da. Also das ist ein erster Funke der Hoffnung. Auf der negativen Seite steht, dass diese Verbesserung, die beim Patienten zu sehen ist mit diesem Medikament, eben nur sehr gering ist über einen sehr langen Zeitraum und es eben sehr schwerwiegende Nebenwirkungen gibt, also Mikroblutung im Gehirn. Und daher ist sozusagen der Aufwand, dieses Medikament zu nehmen, enorm und auch in der Klinik der Aufwand enorm. Und gleichzeitig ist der Benefit eben sehr gering.
Also ich habe Verlangsamung von 30% gelesen. Ist das?
Genau, das ist die Zahl etwa, aber das bezieht sich ja auf eine hochstratifizierte Patientengruppe. Ne? In so einem klinischen Versuch nimmt man ja nicht sozusagen jeden von der Straße, sondern es ist sehr genau ausgewählt, wer einen klinischen Versuch mitmachen darf. Und in dieser sozusagen speziellen oder sehr spezifischen Patientengruppe sieht man eben diese Verlangsamung über einen bestimmten Zeitraum.
Also typischer Alzheimer-Verlauf 10 Jahre, dann wären es halt 13 Jahre.
Genau, aber es ist eben so, dass dadurch, dass der Effekt so gering ist, darf in Europa zum Beispiel das Medikament nur, also man gibt das Medikament bei einer frühen Alzheimer-Erkrankung, muss es aber tatsächlich absetzen, wenn die Krankheit weiter fortgeschritten ist und man nicht mehr im frühen Stadium ist. Also es ist wirklich nur ein extrem kleines Fenster, in welchem das Medikament verwendet werden kann. Und zudem hat man noch schwerwiegende Nebenwirkungen, also diese Hirnblutung, die in ganz schlimmen, auch seltenen Fällen, aber schlimmen Fällen eben zum Tod führen können.
Ja. Bevor wir zu eurem Ansatz kommen, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Erklär uns doch mal, uns Nichtmedizinern, was sind überhaupt diese neurodegenerativen Krankheiten und warum sind die so schwer zu heilen? Also warum gibt es im Grunde für die meisten keine wirklich wirksamen Therapieansätze?
Ja, also das sind ja, vielleicht kann man sie auch zusammenfassen unter Alterserkrankungen. Ne? Also Demenz ist vielleicht das, was am bekanntesten ist als Alterserkrankung. Aber genauso zählt dazu Parkinson-Erkrankung oder einige andere neurodegenerative Erkrankungen. Und das sind Erkrankungen, die vielleicht kann man sehr gut in Kontrast stellen zu Covid. Na, Covid ist eine sehr schnelle Erkrankung. Ja, mhm. Das heißt, man bekommt das und eine Woche später oder ein paar Tage später hat man schon die Symptome sozusagen in ihrer vollen Ausfaltung. Bei neurodegenerativen Erkrankungen, die beginnen 10, 20 Jahre, bevor man das aktuell überhaupt nachweisen kann. Ja, und dann entwickeln sich die Erkrankungen über viele, viele Jahre und dabei spielen auch viele molekulare Prozesse eine Rolle, also diese Proteinfehlfaltungen, Entzündungen im Gehirn, deswegen weiß man eben, ne, bei Parkinson kennt man vielleicht das typische Beispiel Muhammad Ali. Ne, wenn man also immer wieder Schläge auf den Kopf bekommt, dann ist es der Hirngesundheit im Alter nicht zuträglich. Oder Fußballspieler.
Rugby-Spieler genau, hat man jetzt die vielen Fälle.
Genau, ne? Rugby-Spieler ist ganz, die dann also eine Form der Demenz im Alter von 35 Jahren bekommen oder sowas. Also es sind also sozusagen Entzündungsprozesse, Fehlfaltungen, Umweltfaktoren und Genetik spielt auch eine gewisse Rolle. Das heißt, viele, viele Faktoren, man sagt multifaktoriell, und ein sehr dynamischer Prozess, der sich über viele Jahre entwickelt. Und das macht es eben sehr schwierig, effektive Therapien zu entwickeln gegen diese Erkrankungen.
Und wie kriegen wir es endlich hin? Genau. Vielleicht erstmal allgemein, was sind allgemein die erfolgversprechenden Pfade, auf denen wir jetzt schneller weiterlaufen müssen? Und was ist der, den du gewählt hast?
Genau, also sozusagen, es gibt eben Schlüsselproteine in diesen Erkrankungen. Das ist Alpha-Synuclein bei Parkinson zum Beispiel und das ist Amyloid-Beta und Tau-Protein in der Alzheimer-Erkrankung. Und jetzt, wir konzentrieren uns und BrainQR konzentriert sich darauf, Substanzen, also Medikamente gegen das Tau-Protein zu identifizieren. Und das ist sehr spannend, weil die Antikörper, also wir hatten von Leqembi gesprochen, das bisher einzig oder das zuletzt zugelassene Medikament in Europa gegen Alzheimer, eben gegen diese Amyloid-Beta-Ablagerungen gehen, man aber dann nur einen sehr geringen Benefit gesehen hat. Das heißt, man weiß also, das alleine wird nicht reichen und man braucht noch andere Zielproteine oder Zielstrukturen. Und da ist sozusagen das Tau-Protein im Vordergrund, weil das sozusagen pathologische Verhalten des Tau-Proteins mit dem klinischen Bild korreliert. Das heißt, sozusagen, wo man Tau pathologisch findet im Gehirn, das führt dann zum bestimmten klinischen Typ, also oder Einschränkungen, ne, was man eben so kennt, dass man erstmal ein Kurzzeitgedächtnis verliert oder in anderen Erkrankungen sozusagen sich auch das auf den Mut auswirkt oder dergleichen. Ne. Das heißt, es gibt eine sehr enge Korrelation zwischen dieser Pathologie dieses Proteins mit dem Namen Tau und dem klinischen Bild. Und von daher ist es eben das aktuell bestvalidierte Target oder Zielstruktur in Alzheimer.
Okay, nimm uns mit in diese, so dass wir es verstehen, in diese kleine Welt in den Zellen, in denen diese Eiweiße, diese Proteine dann was machen, so dass wir das gut verstehen können. Also gewissermaßen, was blockiert was und wie schießt ihr das, was blockiert, dann weg oder löst das auf?
Genau, also ein schönes Bild ist ja, ne, das sind ja Eiweiße, die sich da sozusagen falsch verhalten, wenn man so möchte. Und man kann sich das vorstellen, sozusagen, wie wenn man ein Spiegelei macht. Ne? Wenn man sozusagen, man gibt das Ei in die Pfanne und dann denaturieren die Proteine oder Eiweiße und bilden Ablagerungen. Und das passiert sozusagen, wenn man altert im Gehirn mit bestimmten Proteinen. Ja, und diese Proteine sind spezifisch für einzelne Erkrankungen, also für Alzheimer, Parkinson und eben auch für bestimmte Bereiche im Gehirn. Und das kann natürlich nicht gut sein. Ne? Man kann es ja am Spiegelei sich vorstellen. Aber Spiegelei sozusagen ist natürlich, da wächst, also im Spiegelei wächst sozusagen kein Küken mehr raus. Und ähnlich sozusagen verhält sich eben mit diesen Ablagerungen, Protein-Eiweiß-Ablagerungen im Gehirn, die zerstören sozusagen die Zellfunktion und führen dann zu den ganzen schlimmen Dingen, die man eben kennt, eben entweder von Verwandten oder sozusagen aus der Öffentlichkeit, dass man Dinge vergisst, dass man seine eigenen Kinder nicht mehr erkennt, dass man eigentlich alles verliert, was einem wichtig war, ne? Seine Identität, seine Freunde, seine Familie.
Jede Freude. Hinzu kommt die Depression. Wo stehst du oder wo steht ihr von BrainQR? Wie weit seid ihr mit der Forschung und wie groß ist die Hoffnung, dass aus einem Hoffnungswert, und das haben wir ja immer in der medizinischen Forschung, ne, ein Molekül oder ein Ansatz, der erstmal in den ersten Betrachtungen unterm Mikroskop erfolgversprechend aussieht. Quasi, wie wahrscheinlich ist das, dass ihr dann irgendwann dahin kommt, dass man euch in der Krankenhausapotheke bekommt?
Ja, das ist natürlich die Kernfrage. Wir sind aktuell in der präklinischen Phase. Was bedeutet das? Das heißt, wir haben unsere Substanz, die hat einen bestimmten Code. Intern und nach außen hin. Wir haben die Substanz in Zellmodellen, auch in Tiermodellen getestet und sehen da, dass es diese Tau-Ablagerungen eben verhindert und zwar in einer bisher nicht dagewesenen Art und Weise. Das heißt also, was wir natürlich machen, um unseren Ansatz zu validieren, wir vergleichen das mit anderen Dingen, die schon versucht wurden. Zum Beispiel gegen Tau. Ne? Und es gibt natürlich große Pharmafirmen, die auch schon gegen Tau was gemacht haben, die aber dann wo es eben kein Medikament draus wurde, also wo die Wahrscheinlichkeit vielleicht am Anfang 10% war, aber es hat trotzdem nicht geklappt. Ne? Wir konnten eben zeigen in diesen verschiedenen Modellen, dass das, was wir haben, also mindestens um eine oder um Faktor 10 oder Faktor 100 besser ist, was bisher in anderen Laboren weltweit getestet wurde. Und von daher sind wir also sehr optimistisch, dass sozusagen diese präklinischen Entdeckungen oder Ergebnisse sich dann in die Klinik translatieren werden. Also sozusagen, dass man dann wirklich auch nicht nur diesen 30% oder 20% Defekt über einen langen Zeitraum sieht, sondern wirklich also über Jahre die Krankheit verlangsamen kann. Ja.
Okay.
Und das ist eben, wenn ich das noch zusagen, das ist eben ganz spannend, ne? Weil sozusagen, warum hat man wirklich die Überzeugung, auch den Glauben, dass das wirklich so funktionieren könnte? Und es hat damit zu tun, dass es eine kolumbianische Bevölkerungsgruppe gibt, die im Alter von 40 Jahren oder sowas bereits Alzheimer bekommen und dann im Alter von 50 Jahren sterben. Und das ist also genetisch. Also sie haben eine bestimmte Genmutation, die eben zu Alzheimer führt. Jetzt gibt es aber drei Personen genau in dieser Bevölkerung, die also nicht mit 40 Jahren Alzheimer bekommen haben und auch mit 50 gestorben sind, sondern die sind 75, 76 geworden, ohne Demenz zu bekommen. Also sie haben sozusagen 30 Jahre länger ohne Demenz gelebt. Und wenn man anguckt, was sozusagen, da macht man Pathologie, wenn die, also die sterben Patienten, dann guckt man die Gehirne der Patienten an und dann sieht man eben, dass die zwar diese Amyloid-Ablagerungen haben, wogegen Lecanemab zum Beispiel geht oder Leqembi, aber eben keine Tau-Ablagerungen in den wichtigen Hirnregionen. Und das bedeutet also, wenn man verhindern kann, dass diese Tau-Ablagerung in diese Gehirnregion kommt, dann sollte man in der Lage sein, über viele, viele Jahre wirklich Alzheimer-Krankheit komplett aufzuhalten. Ja.
Wahnsinn, wie findet man das raus? Also wie gut ist diese Gruppe mit diesen genetischen Veränderungen untersucht worden? Und wer hat
ja,
die
das
untersucht?
Das ist Wahnsinn eben. Ne? Das ist also in gewisser Weise, da hat Gott ein Experiment gespielt, könnte man fast sagen, an der menschlichen Bevölkerung. Ne? Also sozusagen, ich gebe denen eine Mutation rein, die bekommen Alzheimer mit 40.
Genau, und dann gibt es drei davon, andere, die haben selbst eine Mutation.
Und bekommen aber die Krankheit über viele, viele Jahre. Und dann kann ich eben gucken, was ist, warum haben die
diese Krankheit. Wer hat das gefunden? Das kolumbianische Gesundheitsministerium? Oder?
Ja, es gibt da sozusagen Wissenschaftler in Kolumbien, die eben sozusagen auch so Populationsstudien machen, genau in der Bevölkerungsgruppe, na, weil das eben eine einzigartige Bevölkerungsgruppe ist. Ne? Das hat man sonst nirgends auf der Welt. Und haben dann eben diese Untersuchung durchgeführt, ja. Mhm.
Ja, das ist mal ein interessanter Proofpoint, den ihr da habt. Lass uns ganz kurz Wünsch dir was spielen. Was bräuchtest du? Kannst du dir aussuchen, was du möchtest, um jetzt möglichst schnell aus dem Labor in die Apotheke zu kommen? Ne? Ideale Welt. Was wäre nötig?
Ja, die ideale Welt, glaube ich, besteht aus zwei Hauptpunkten. Das eine ist wirklich Geld, 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 weil eben klinische Versuche extrem teuer sind. Ne? Das heißt, man kann es ja grob überschlagen. Das heißt, es gibt ja drei Stufen von klinischen Versuchen, die sozusagen Medikamente wie gegen Alzheimer durchlaufen müssen, also Phase 1, Phase 2, Phase 3. Und das kostet also 15 Millionen, 40 Millionen und dann vielleicht 300 Millionen oder 400 Millionen oder sowas mindestens. Das heißt, man braucht das Geld. Ne? Und das heißt, das Geld und umso mehr Geld man hat, umso schneller kann man auch bestimmte Dinge eben erledigen. Das heißt, es geht nicht nur sozusagen um das machen zu können, sondern ich kann es auch schneller machen mit mehr Geld. Ne?
Parallel machen.
Und genau, man kann parallel Dinge machen, überlappend und so, ne? Um das Ganze zu beschleunigen. Ne? Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Grund. Und natürlich auch, ne, das hat auch, wie viele Ressourcen man immer auf Dinge gibt. Ne? Das heißt, ne, das ist auch ganz wichtig. Ne? Weil man kann zum Beispiel, ne, es gibt verschiedene Erkrankungen, es gibt Alzheimer, es gibt aber auch andere Erkrankungen, wo da auch eine Rolle spielt. Das heißt, man könnte auch die klinischen Versuche parallel fahren zum Beispiel und nicht sequenziell. Also im Endeffekt ist es Geld und dann müssen aber natürlich sozusagen, muss die weitere Entwicklung klappen. Das heißt, wir müssen ja jetzt noch Vorexperimente machen, um wirklich dann den ersten Menschen die Substanz geben zu können. Hoffentlich dann Ende nächsten Jahres. Bis dahin müssen noch Experimente laufen und die müssen natürlich auch funktionieren.
Das ist die berühmte Phase 1, Klinik Phase 1.
Das wäre dann Phase 1 nächstes Jahr. Das ist jetzt sozusagen das, was gemacht werden muss, damit die regulatorischen Behörden in USA und Europa sozusagen die Verwendung dieser Substanz in gesunden Menschen erlauben.
Ja, und nach Phase 1 kommen ja noch 2 und 3 und dann gehen wieder 10 Jahre ins Land. Es gibt ja die Diskussion, ne, dass im Grunde gerade für solche Fälle, wo eigentlich der potenzielle Gewinn so wahnsinnig groß ist, die Sicherheitseinforderung in der Entwicklung eigentlich zu hoch ist. Das heißt, dass wir eigentlich viel offensiver spielen müssten, zumindest bei jetzt so Medikamentenkandidaten wie eurem, wie es ja bei Covid auch passiert ist, dass man gesagt hat, man vereinfacht, man beschleunigt die Zulassungsverfahren radikal. Würde dir das überhaupt was nützen? Und wäre es wünschenswert? Wie ist da deine Abwägung aus Sicherheit versus Chance? Weil darum geht's im Kern.
Richtig. Also ich glaube, man muss immer den speziellen Fall angucken. Ne? Alzheimer-Erkrankung ist eine Erkrankung, die über 10, 15 Jahre nach Diagnose den Patienten betrifft. Das heißt, ein Medikament muss ja dann über diesen Zeitraum von einer Dekade oder so eingenommen werden. Ne? Und das erfordert natürlich höchste Anforderungen an die Sicherheit. Von daher sind klinische Versuche sicherlich sehr wichtig. Ne? Und Covid war sozusagen ein ungewöhnliches Beispiel, aber natürlich auch für eine andere Art von Erkrankung. Ne? Und ich möchte nur noch mal in Erinnerung rufen, wir sind hier in Deutschland und es gab das Medikament Contagan, ne, was eben zu sehr schweren Nebenwirkungen geführt hat. Ne? Das heißt, man muss also schon, ich bin schon dafür, sozusagen wirklich die klinischen Versuche sehr kontrolliert durchzuführen, um also solche Dinge wirklich zu möglichst 100% auszuschließen. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich schon die Frage auch oder auf den Ball aufgreifen. Ist es natürlich wichtig, den gesamten Prozess so weit wie möglich zu beschleunigen. Ne? Und auch da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ne? Man kann, ich hatte jetzt zumindest im Bereich der Onkologie schon gelesen, gibt Überlegungen, dass man zum Beispiel Phase 2 komplett weglässt. Ne? Sozusagen, ich mache Phase 1, das muss ich machen, um die Sicherheit zu überprüfen und die Dosierung auszuwählen. Also wie viel von der Substanz soll ich in die Tablette geben, sage ich mal. Wenn ich aber das gezeigt habe, dann mache ich gleich den richtigen Versuch, was also ein Phase 3-Versuch ist, wo ich also wirklich gucke, in einer ausreichend großen Anzahl von Patienten, sehe ich einen Benefit und ist dieser besser als das, die aktuell verfügbare Medikamentation.
Genau, erst Sicherheit, dann Wirksamkeit. Das ist die normale Reihenfolge.
Genau, und vielleicht auch nicht, dann gibt es auch noch Unterscheidungen. Es gibt dann klinischen Versuch 2a, 2b und so weiter. Ne? Und wenn man das alles macht, dann dauert es halt ewig. Ne? Und von daher kann man sich schon überlegen, das ist halt wieder ein finanzieller Aspekt, weil die früheren klinischen Versuche sind mit weniger Patienten sind günstiger als jetzt ein Phase-3-Versuch, der für die Zulassung erforderlich ist. Aber man könnte natürlich das wahrscheinlich um 2 Jahre
ich oder sowas sagen, abkürzen. Phase 2 ist 2 bis 3 Jahre normalerweise,
genau,
oder?
Richtig, also könnte ich rausnehmen, genau.
Insbesondere wenn dein erster Wunsch, ich habe eh ohne Ende Geld oder ohne Ende Mittel, dann könnte ich das machen. Dürfte ich das überhaupt jetzt? Nein. Ne?
Also
in der Regulatorik dürfte ich es allenfalls in Ausnahmefällen, oder dürfte ich
es
einfach
so? In Ausnahmefällen, also man könnte es nicht so machen, aber man muss ja das sowieso mit den Behörden, bevor man solche klinischen Versuche macht, abklären. Ne? Und also wir haben das jetzt selbst noch nicht versucht, dass wir sozusagen zu den Behörden gehen und sagen, wir wollen jetzt nach Phase 1 gleich Phase 3 machen. Wir haben das Geld, aber es ist natürlich sozusagen, das würde beschleunigen. Und die Behörden verstehen schon auch, dass man das beschleunigen muss. Ne? Zum Beispiel gibt es jetzt von der amerikanischen Zulassungsbehörde eben eine neue Richtlinie, die eben zum Beispiel über Biomarker, also über Messungen von Blutparametern und dergleichen, eben auch eine Wirksamkeitsnachweis zulassen in gewissen Rahmen. Das heißt, man versteht das schon, aber ich glaube, die Hauptbeschleunigung wäre tatsächlich, wenn man sozusagen Phase 1a, man überprüft es aus Sicherheit, ist die Substanz sicher, ich weiß die Dosierung, dann teste ich es gleich in ausreichenden Patientenpopulationen, um zu gucken, funktioniert es, und wenn es funktioniert, lasse ich es zu.
Okay, und dann komme ich runter von irgendwas 7 bis 10 Jahren auf 5 bis 7.
Ja, 4 bis 5 könnte man wahrscheinlich schaffen.
Nee, aber auch weil du den Fall Contergan nochmal angebracht hast, ne? Das war ja im Grunde so etwas wie tatsächlich eine Zäsur in der Medikamentenzulassung. Ne? Ab da sind dann ja die regulatorischen Anforderungen, die Sicherheitsanforderungen tatsächlich radikal erhöht worden. Aber sie sind auch, was natürlich eine richtige und sinnvolle und plausible Reaktion ist auf diesen schlimmen Fall mit den vielen, vielen Fehlbildungen. Und gleichzeitig sind sie dann aber auch immer weiter, Jahr für Jahr, immer weiter gestiegen. Und dann kommst du halt irgendwann in die Abwägungsrechnung. Wenn ich die Sicherheitsanforderungen so hoch fahre, wie viel Innovation entgeht mir dadurch? Und quasi wird irgendwann kippt das Spiel im Sinne von das, was ich an möglichen zusätzlichen Nutzen erzeugen könnte, von dem ich aber nie weiß, ob es das überhaupt gegeben hätte, weil es ja nicht in die Welt kommt per Definition, erkaufe ich mir durch diese Übersicherheit. Aber ich habe verstanden, dass du da einfach einen pragmatischen, abwägenden Weg gehen möchtest.
Also ich glaube, man kann viele Dinge optimieren. Ne? Man kann Trials schneller machen, also klinische Versuche. Man kann Phase 2 rausstreichen. Man muss auch nicht diese intermediären Stufen noch einbauen und so weiter. Und dann würde man schon viel gewinnen. Aber einen Phase 3-Versuch muss man machen mit einer ausreichenden Patientenanzahl. Da kommen wir nicht drum herum.
Ein anderes Hindernis oder Hemmnis, von dem ich bei meinen Gästen im Podcast auch immer wieder höre, insbesondere wenn das Mikro aus ist, ist der Transfer von IP, also von dem Wissen, was mit Steuermitteln in den Instituten erwirtschaftet wurde, bevor es dann in die Aus- oder während es dann in die Ausgründung geht, wie bei euch. Wie ist es bei dir gelaufen? Habt ihr da einen guten Weg gefunden, einen pragmatischen Weg? Weil da geht ja auch oft sehr viel Zeit drauf. Man kämpft ums IP und leider wird das dann.
Ja, das ist richtig.
Das braucht man es gar nicht, weil eh nichts bei rumkommt dann.
Das ist richtig. Also einerseits dauert es sehr lange und andererseits stellt sich auch so ein bisschen die Frage sozusagen, inwieweit die akademischen Institutionen da wieder einen Benefit, einen finanziellen draus haben wollen und ob das wirklich das ist, was das Ziel sein sollte. Ne? Das heißt, dass wir alle, die gründen wollen, also bei mir hat es über ein Jahr gedauert oder 1,5 Jahre mit sozusagen, also diese IP-Verhandlungen,
sage ich mal. Die juristische Klärung, ob du mit dem, was aus deiner Forschung herauskam, tatsächlich ausgründen darfst, oder?
Genau, und sozusagen unter welchen Bedingungen auch. Ne? Damit war es dann noch nicht zu Ende und dann gab es nochmal sozusagen Nachlauf dazu. Und dann ist eben immer ein wichtiger Punkt, ich glaube, den muss die Politik beantworten, ne? Weil Universitäten und akademische Forschungseinrichtungen sind ja vom Staat finanziert oder von den Ländern, je nachdem. Und dann kann man sich natürlich schon fragen, das ist ja sozusagen, ich meine, wir alle bezahlen das ja über die Steuern. Und dann stellt sich schon die Frage, ob eine Universität oder eine akademische Forschungseinrichtung da wirklich wieder einen finanziellen Gewinn in gewisser Weise draus haben sollte, wenn so eine Ausgründung stattfindet. Ne? Oder man sagt, okay, das ist das, wofür die Steuern gezahlt wurden, dass eben Translation passiert. Und ja, das unterstütze ich eben in der Art und Weise. Also
ja. Oder wir nehmen einfach einen pragmatischen Weg, wie es die amerikanischen Elite-Unis machen, 3% stille Teilhaberschaft. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass der Forscher oder die Forscherin jetzt ordentlich Gas gibt im Startup.
Ja, das war der, glaube ich, auch stark bei den amerikanischen Universitäten, wie viel und wie genau das läuft. Aber ja, ich glaube, dass einige sozusagen Bereiche gibt, ob das die klinischen Versuche sind oder IP, in denen man sicherlich das vereinfachen könnte und auch beschleunigen könnte.
Mhm. Mhm. Gut, du bist ja auch kein Jurist für geistiges Eigentum, sondern du bist Physiker. Haha, wir reden hier immer schön über medizinische Forschung und du kommst aber eigentlich aus der Physik. Erzähl uns ein bisschen, wie dein Weg war. Wie kamst du A, in die Physik und dann B, plötzlich in ein sehr spezielles Anwendungsfeld der Physik oder der molekularen Physik.
Das kann man vielleicht verstehen, wenn jemand schon mal beim, keine Ahnung, Fahrradfahren oder Volleyball spielen oder Skifahren war und sich dann was gebrochen hatte und zum Arzt musste und eine Kernspintomographie aufgenommen wurde. Ne? Im Englischen wäre das MRI. Und das ist ja eine Methode, die extrem physikalisch ist, ne? Oder physiklastig, also geht es um Quantenmechanik und dergleichen, also es ist wirklich Hardcore-Physik, wenn man so möchte. Sozusagen Quantenmechanik hat mich schon immer interessiert und dann bin ich eben in den speziellen Bereich der Magnetresonanz gekommen über die Quantenmechanik. Und dann hat eins das andere gegeben, ne? Es gibt einen schönen Spruch, ich muss auch nicht das machen, was ich gestern gemacht habe, morgen machen. Von daher ist halt eine wichtige Weiterentwicklung. Ne? Also man entwickelt sich weiter. Ich habe in der Physik angefangen, Quantenmechanik. Irgendwann bin ich mehr in die Bio reingekommen, dann in Medizin und jetzt in die Startup-Economics.
Genau, das wäre ja eben der nächste große Sprung. Ne? Du warst irgendwie sehr erfolgreich als Wissenschaftler, hast viel publiziert, bist viel zitiert worden. Aber dann gibt's ja jene Wissenschaftler, die diesen Weg gerade so weitergehen und es gibt jene, die dann ausgründen. Warum gehörst du zu der letzteren Gruppe, die wir bei der Sprint natürlich besonders schätzen?
Ich meine, was an der Medizin natürlich wirklich das Interessante ist, ist, dass man immer den Patienten im Blick haben sollte, würde ich sagen. Ne? Und ich als Nicht-Mediziner sehe das vielleicht sogar noch mehr als jemand, der sozusagen über 10, 15 Jahre durch die ganze Medizinmühle gegangen ist, wenn man so möchte. Von daher hat für mich eben diesen extrem großen Reiz, meine wissenschaftliche Expertise zu nutzen, um einen konkreten Patientennutzen zu realisieren. Und wie kann das gehen? Das kann eigentlich nur gehen, indem man eben ausgründet. Ne? Das geht nicht. Ne? Man kann zu einer akademischen Institution gehen und sagen, okay, ich habe jetzt das und ihr lizenziert das aus und dann versandet das. In vielen Fällen. Ne? Das heißt,
In den meisten Fällen.
Ja.
It's a dirty job, but someone's got to do it.
Genau.
Und das bist du.
Das ist genau der Punkt.
Der das erfunden hat. Verstehe. Und wie kriegst du das auf die Reihe mit diesen, ne, mit einer Anmoderation, allein 3 Forschungsinstitutionen, an denen du angedockt bist und jetzt auch noch Startup, wird man dann freigestellt für die, oder hast du einfach jetzt eine 100-Stunden-Woche oder wie macht man das dann?
Ja, eher viel Arbeit und gute Organisation, würde ich sagen. Auch gute Leute natürlich. Man braucht auch wirklich tolle Leute und ich habe einfach ein paar Mitarbeiter, die absolut fantastisch sind. Und mir viel abnehmen. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist wirklich KI. Also KI, also sei es jetzt ChatGPT, Gemini und so weiter, können einem schon bei vielen Aufgaben helfen, wo man früher vielleicht noch mal ein paar mehr Leute benötigen würde. Ja.
Welche Rolle spielt KI in der Forschung bei dir?
Ja, also KI ist für uns sehr wichtig, also eine große Rolle. Wir verwenden KI, um den ganzen oder unseren Ansatz der Medikamentenentwicklung zu skalieren. Das heißt also, sozusagen, man kann das ja traditionell machen, versuchen, neue Moleküle zu finden. Jetzt ist das für unsere Zielstruktur, das sind intrinsisch ungeordnete Proteine, eben sehr schwierig. Es geht sogar so weit, dass das im Drug-Development-Bereich als der heilige Gral der Medikamentenentwicklung bezeichnet wurde. Und wir konnten eben jetzt am Beispiel von Tau, was zu dieser Klasse gehört, zeigen, dass das tatsächlich funktioniert, dass man also Medikamente gegen diesen die Proteinklasse entwickeln kann. Um das jetzt für andere Targets, andere Erkrankungen hoch zu skalieren und zu beschleunigen, verwenden wir KI und bauen eben die KI-Plattform auf in der Firma.
Das erklär mal ein bisschen näher. Also ihr habt, ne, ihr quasi skaliert das, was ihr gelernt habt aus dem ersten Molekül oder Protein, dann auf andere
auf andere sozusagen Proteine, also nicht mehr auf das Tau oder auf das Tau in anderen Erkrankungen, aber vor allem auf andere Proteine in anderen Erkrankungen. Mhm. Und entwickeln dafür selbst KI-Modelle und Software und integrieren das in den gesamten Prozess der Medikamentenentwicklung. Mhm.
Hört sich toll an, haben wir aber auch jetzt schon öfter gehört, ne? Also AlphaFold, vor 10 Jahren hätte man ja gedacht, okay, jetzt sind die Probleme eigentlich alle gelöst und es kam bisher so wenig. Also bei diesem Versprechen, was wir jetzt im Grunde ja überall hören, wo Medikamente entwickelt werden, dass KI alles sehr viel besser macht, man viel besser Wirkstoffkandidaten identifiziert, viel besser prognostizieren kann, was wo wie wirkt und so. Wo ist denn da jetzt irgendwie mal ein realistischer Blick auf die Dinge zwischen der großen Behauptung von denjenigen, die diese Systeme trainieren und dann irgendwie in allen Papers zitiert oder populär zitiert werden und dem, was tatsächlich bei rumkommt? Weil, wenn man ehrlich ist, so viel Zählbares ist noch nicht rausgekommen, oder täusche ich mich da?
Naja, man muss mal gucken, sozusagen, wann, ich meine, AlphaFold aus meiner Sicht war wirklich ein Durchbruch in der Proteinstrukturvorhersage. Also wenn Sie jemanden gefragt hätten vor 7 Jahren, ob das möglich ist, ne, hätte jeder gesagt, nee, es wird unmöglich sein für ewig. Ne. Dass das sozusagen funktioniert hat, ist ein absoluter Durchbruch. Jetzt muss man gucken, wie lange dauert es, ein Medikament zu entwickeln. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ne. Das heißt also, ich glaube, das erste AlphaFold-Patent ist von 2019, also vor 6 Jahren. Und es muss ja erstmal sozusagen auch umgesetzt werden dann für die Medikamentenentwicklung, ne? Und also sozusagen für bestimmte Targets, da muss der gesamte Prozess durchlaufen werden. Und das, was AlphaFold ist ja wieder ist ja wieder in der präklinischen Phase. Es gibt natürlich auch andere Firmen, die sozusagen KI verwenden dann, um die anderen Prozesse zu beschleunigen. Aber die Dauer der klinischen Versuche wird ähnlich bleiben, ne? Weil um einen positiven Readout in der Alzheimer-Erkrankung zu sehen, müssen Sie 1000 Patienten über 72 Monate behandeln, ne, in Phase 3. Das heißt, die Zeiten werden Sie nicht reduzieren können. Sie können, wenn Sie nicht genügend Patienten haben und so weiter, da hilft KI und all das. Ne, aber ein bestimmter Zeitrahmen wird nicht komplett aufgelöst werden können. Und also was wir tatsächlich machen, ist sozusagen sowas wie AlphaFold eben für diese spezielle Klasse von Proteinstrukturen, diese ungeordneten Proteine. Ja.
Warum heißt die Firma BrainQR? Kennen wir Freunde des Handys ja im Wesentlichen. Fotografiere ich jetzt mal ab und dann werde ich auf eine Webseite geleitet.
Genau, also unsere Zielsetzung ist natürlich, bisher unbehandelbare Hirnerkrankungen zu behandeln. In einem ersten Schritt eben neurodegenerative Erkrankungen, aber langfristig eben auch Krebserkrankungen im Gehirn. Und QR hängt davon ab, so ein bisschen, wie man es ausspricht. Es kommt eigentlich vom Brain Cure.
Ah, und, okay.
passt aber auch sozusagen zum KI-Ansatz, wenn man so möchte.
Ja. Optimistisches Szenario. Wo steht Brain Cure? In 3 Jahren, wo in 5 Jahren, wo in 10 Jahren?
Ja, also in 3 Jahren werden wir sozusagen die ersten klinischen Daten haben, weil bis dahin der Phase 1 klinische Versuch abgeschlossen sein wird. In 5 Jahren hoffen wir, dass wir dann auch Wirksamkeitsdaten in Alzheimer-Patienten haben. Und in 10 Jahren sollte das Medikament auf dem Markt sein als Tablette. Das heißt, wir sollten dann hoffentlich oder unsere Eltern in die Apotheke gehen können und eine Tablette gegen Alzheimer kaufen können. Und parallel dazu eben entwickeln wir unsere Wirkstoffplattform, um regelmäßig weitere Wirkstoffkandidaten für andere Erkrankungen eben in die Klinik zu bringen.
Du hast eben Onkologie gesagt, ist das gewissermaßen das auch inhaltlich naheliegendste Feld? Also da, wo der Ansatz, den ihr habt, am Erfolgversprechen ist? Oder sagt man, das, weil das vielleicht einer der wichtigsten Anwendungsfelder wäre, die man sich überhaupt vorstellen kann?
Ja, ist eine sehr wichtige Anwendungsfeld natürlich. Also Krebserkrankung im Gehirn ist auch sehr schwierig zu behandeln. Und diese Proteinklasse, die eben wir speziell sozusagen adressieren, spielt eine große Rolle. Und natürlich auch aus regulatorischer Sicht hat es bestimmte Vorteile, weil natürlich Tierversuche schneller gehen, klinische Versuche gehen schneller. Das heißt, da ist man tatsächlich in der Lage, ein Medikament schneller an Patienten zu bekommen.
Ja. Interessant. Letzte Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Du kennst sie. Wir schreiben das Jahr 2050. Welche Sprunginnovation würdest du dir gerne wünschen, dass es sie dann gibt für dich, für deine Kinder, für deine Lieben?
Ja, also für mich, weil dann bin ich 80 Jahre oder so.
Ja?
Oder
also es ist in 25 Jahren.
Von daher,
du siehst jünger aus als 55.
Von daher, danke sehr. Von daher wünsche ich mir natürlich, dass wir dann wirklich Biomarker und Medikamente haben, mit denen wir neurodegenerative Erkrankungen stoppen können.
Also alle
adaptieren und
alle altersbedingten Krankheiten.
Genau, also dass wir wirklich sozusagen bis dahin die nächsten 25 Jahre nehmen, Hirnerkrankungen oder Hirnkrankheiten als zentrales Ziel des Alterns zu erkennen. Ne? Weil das ist so wichtig für uns. Ne? Also wir hatten ja gesagt, warum ist Alzheimer so schlimm? Ne? Weil wir praktisch alles verlieren von unserem Leben, was wir die letzten 80 Jahre sozusagen hatten. Ne? Unsere Eigenschaft und dergleichen. Von daher ist das sicherlich ein vielleicht auch persönlicher Wunsch in dem Fall, ja.
Ja, ja. Und auch für die Angehörigen natürlich, ne? Also ich kenne das aus eigener Erfahrung. Meine Mutter ist an Alzheimer erkrankt und gestorben. Und das, was mein Vater als direkte Begleitungsperson erlebt hat, das ist natürlich kaum vorstellbar, diese Belastung, wenn man das nicht vorher weiß. Genau. Das war der Wunsch für dich. Okay, du wünschst dir, dass du.
Nein, ich glaube, das für uns alle.
Dass auch du von deiner eigenen Innovation profitieren kannst. Das wünsche ich dir auch sehr, weil sie würde mich dann ja auch betreffen. Wir sind ja die gleiche Generation. Genau. Aber das hört sich so an, als ob du noch einen anderen Pfeil im Köcher hast, den du dir wünschst.
Nein, das ist schon ein wichtiges Ziel. Ich denke, also, weil wir eben auch sehr viel mit KI zu tun haben, ne? Ich bin sehr gespannt, wie das unsere Gesellschaft verändern wird und wie unsere demokratischen Strukturen darauf reagieren werden. Ja, sei es jetzt in der Arbeitswelt und vielen anderen Dingen.
Also wir brauchen eine KI, die Demokratie rettet, glaube ich. Das wäre eine echte Sprunginnovation. Ja. Glaubst du eigentlich, dass wenn wir dann um die 80 oder 90 sind, dass es dann eine Perspektive gibt, dass Menschen tatsächlich sehr viel älter werden, also in diesem Longevity, in diesem Langlebigkeitsszenario, dass es dann alsbald Menschen geben wird, die 130, 140, 150 werden und ganz viele, die gesund 110 werden?
Naja, ich kann mir das schon vorstellen. Man muss ja, kann ja auch Retrospektive gucken, ne? Sozusagen. Ich meine, was die durchschnittliche Alterserwartung vielleicht vor 50 oder 100 Jahren war.
Ja, aber nur die durchschnittliche, ne? Also gewissermaßen, jetzt reden wir ja über die, was an der Spitze möglich ist, ne? Und es gab ja auch schon im Mittelalter 80-Jährige, so ist es
genau,
nicht.
Genau, es gab schon auch, aber also ich denke, dass sozusagen wir wirklich in Prozesse des Alterns eingreifen können, ja, und das erfordert viele Dinge. Das erfordert natürlich auf alle Fälle die Vermeidung von altersbedingten Erkrankungen. Da gehört Alzheimer sicherlich dazu, aber auch Krebs gehört dazu. Aber unabhängig davon, ne, ich meine, das biologische Alter von, also auch wenn das mit den 80 Jahren stimmt, das biologische Alter von jemand, der 80 Jahre war vor 300 Jahren, ist sicherlich nicht das biologische Alter, was jemand hat, der heutzutage 80 Jahre alt ist. Ne?
Würdest du gern 150 werden?
Oh. Also, ich denke, mein Horizont liegt auf den nächsten 30 Jahren und dann gucke ich weiter.
Das macht Sinn. Mein Horizont der letzten 35 oder 40 Minuten, der war sehr erhellend. Ganz, ganz vielen Dank, dass du hier warst.
Ja. Vielen Dank, hat mir auch sehr Spaß gemacht. Danke sehr.
Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, erstens hier natürlich im Saal auf der Machen in Leipzig und euch da draußen unter den Kopfhörern ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet, wenn ihr uns eine kleine Review hinterlasst und wenn ihr diese oder andere Folgen mit Freundinnen oder Freunden teilt. Produziert wird der Sprint-Podcast von Max Zöllner. Ganz vielen Dank, Max. Ganz herzlichen Dank auch hier auf der Machen an das Team der Machen für die Unterstützung. Und in 14 Tagen, wie immer, dann kommt die nächste Episode. Und bis dahin gilt ebenfalls wie immer, bleibt neugierig.